teile hier, das ist der Anfang davon. Und ich möchte, bevor ich mit dem Thema richtig anfange, ein paar Bücher empfehlen, die eigentlich besonders damit sehr viel zu tun haben und wo ihr Dinge vertiefen könnt. Ein Buch ist von A.W. Tozer, Tägliche Andachten. Das ist ein alter Evangelist, schon viele Jahre beim Herrn, aber Kostbarkeiten hier drin. Und John Bevere ist ein eher jüngerer Autor der Neuzeit, der sehr erfolgreich ist, Bestseller nach Bestseller schreibt. Und ich habe ihn mehrfach live gehört in den Staaten. Und wenn er ein Thema hat, was so sein Thema ist, dann ist es die Furcht des Herrn. Ganz egal, wie er die Bücher nennt, es geht immer um die Furcht des Herrn. Er hat eins sogar so genannt, die Furcht des Herrn, sein drittletztes Buch. Da sind einige Dinge draus, auch die ich hier vorstellen möchte. Ein weiteres heißt Unter Gottes Schutz oder Englisch Undercover, auch ein Bestseller. Eins der besten Bücher, was ich bisher gelesen habe. Du hast es gelesen? Wer hat es gelesen, habe ich gesehen? Ah, doch, schon einige. Also, wenn ihr es nicht gelesen habt, das solltet ihr unbedingt kennen. Und ein drittes heißt Drawing Near. Ich weiß nicht, in Deutsch gibt es das auch inzwischen, so einen roten Umschlag. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das Neueste von John Bevere. Auch da geht es eigentlich ganz, ganz viel um Intimität mit Gott und eben um die Voraussetzung der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist kein Randthema, ist kein Special nach dem Motto, mal darüber predigen, ist immer was anderes, sondern es ist eine Basis für mein ganzes Leben. Schon viele, viele Jahre. Und je mehr ich darüber weiß, desto wichtiger wird es für mich. Mein ganzer Dienst fußt auf dieser Erkenntnis über die Furcht des Herrn. Und ich weiß, dass ich ohne diese Furcht des Herrn heute nicht hier wäre. Und deswegen kann ich euch nur sehr empfehlen, aufmerksam dabei zu sein. A.W. Tozer schreibt in diesem Buch, was ich eben vorgestellt habe, verändert in seinem Bild, heißt es folgendes. Gehorsam, der abschließende Test auf die Liebe zu Christus. Johannes 14. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Der abschließende Test auf die Liebe ist Gehorsam, nicht Gefühl, nicht Bereitschaft zum Opfer, nicht Eifer, sondern Gehorsam gegenüber den Geboten Christi. Ich wiederhole, der abschließende Test auf die Liebe ist Gehorsam, nicht Gefühle, nicht Bereitschaft zum Opfer, nicht Eifer, sondern Gehorsam gegenüber den Geboten Christi. Unser Herr hat eine deutliche und gerade Grenzlinie gezogen, die von niemand zu übersehen ist. Auf die eine Seite stellte er alle, die seine Gebote halten, und sagte, diese lieben mich. Auf die andere Seite stellte er alle, die seine Anweisungen nicht befolgten, und sagte, diese lieben mich nicht. Die Gebote Christi nehmen im Neuen Testament einen Raum ein, den sie im gegenwärtigen evangelikalen Denken nicht haben. Das ist vor, was sind 70 oder 80 Jahren geschrieben. Trifft auf uns auch zu, mindestens. Die Ansicht, unsere Beziehung zu Christus offenbare sich in unserer Haltung gegenüber seinen Geboten, wird heute von vielen einflussreichen Bibellehrern als gesetzlich betrachtet. Damit werden die klaren Worte unseres Herrn gerade heraus verworfen oder sie werden so interpretiert, dass sie mit religiösen Theorien übereinstimmen, die man meint, den Briefen des Paulus entnehmen zu können. Der Christ kann sich der Wirklichkeit und der Tiefe seiner Liebe nicht sicher sein, solange er nicht vor den Geboten Christi stehen bleibt und gezwungen wird, sich zu entscheiden, wie er damit umgehen will. Dann weiß er es. Ich meine, wir sollten uns einmal von den theologischen Haarspaltereien und Spekulationen über Gnade und Glauben abwenden und demütig das Neue Testament mit der Absicht lesen, allem zu gehorchen, was wir da finden. Schluck. Liebe zu Christus ist eine Liebe des Willens, ebenso wie eine Liebe des Gefühls. Und es ist eine psychologische Unmöglichkeit, ihn in rechter Weise zu lieben, wenn wir nicht bereit sind, seinem Wort zu gehorchen. Ihr merkt schon, diese Predigt ist keine Streichelpredigt. Das brauchen wir manchmal. Wir brauchen manchmal Streichelpredigten, wo wir ermutigt und aufgebaut werden und getröstet werden. Aber das ist eine Predigt, ich nenne sie wirklich feste Speise, weil hier gehen wir schon ein ganzes Stück tiefer. Hier geht es ins Eingemachte. Lass uns doch mal schauen, was Jeremia über die Gottesfurcht schreibt. im 32. Kapitel, Vers 40. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Oh, ist das schön? Oh, er will nicht aufhören, dir Gutes zu tun. Das ist der Bund, den Gott mit uns schließen will. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Ganz simpel formuliert, könnte man das auch so sagen. Gott möchte uns Gutes tun und er muss uns in seiner Nähe halten, damit wir es auch empfangen können. Und zwar in der Furcht des Herrn. Oder Sprüche 2. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze, ihm nachspürst, dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Alles, was wir tun, führt entweder zur Furcht des Herrn und zu mehr Erkenntnis oder ins Gegenteil. Das letzte Jahr habe ich darauf verwandt, über Angst zu reden. Über diesen Killer Angst. Über das Ding, was uns kaputt macht als Menschen. Angst, Furcht, Depression. Und habe erklärt, wo es herkommt und wie wir damit umzugehen haben. Dieses Jahr möchte ich darüber reden, wie wir mit Gottes Furcht umgehen. Was nicht mal verwandt ist mit Angst. Für uns ins Deutsche hört sich das ähnlich an, ja, Angst und Furcht. Aber es ist was ganz anderes. Es geht um Ehrfurcht. Es geht um Achtung. Es geht um Erkenntnis, wer der ist, der mit mir redet. Der Weg zum Leben ist klar. Weißt du, wenn dir jemand sagen würde, oh, in deinem Haus, Jürgen Jung, sind 10 Millionen Euro vergraben. Ha. Du würdest von diesem Moment an, wenn du dir dessen sicher sein könntest, nicht mehr aufhören, danach zu suchen. Weil du wüsstest eins, 10 Millionen Euro sind mehr wert als das schönste Haus, was ich habe. Also das wirst du suchen. Du wirst jeden Teppich rausreißen, wenn es sein muss. Du wirst jede Wand löchern. Du wirst das ganze Haus bis auf die Grundmauern abtragen, nur um das zu finden. Weil du weißt, von dem Geld kannst du dir 10 neue Häuser kaufen. Du vermutest einen Schatz und du wirst nicht mehr Ruhe geben, bis du ihn hast. Und so verhält es sich mit der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist etwas, was du manchmal eine Weile suchen musst, bis du es in der Komplettheit überhaupt verstehst und haben kannst. Aber wenn du nie anfängst, danach zu suchen, dann wirst du es auch nie finden. Ich sagte, die Worte des Lebens oder dieser Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, der besteht ja bereits, dass er uns wohltun möchte, dass er ein guter Gott ist. Diesen Bund auszukosten, dürfte von uns noch keinem auch nur annähernd gelungen sein. Und das hängt hauptsächlich daran, wie wir Gott sehen, wie wir mit ihm umgehen, wie wir mit dem umgehen, was sein Wort, die Bibel, uns mitgibt. Es ist nicht ein beliebiges Buch, sondern Gott selbst sagt darüber, es ist mein Wort und das hat einen Absolutheitsanspruch wie kein anderes Buch dieser Erde. Jesus sagt sogar, ich bin das Wort, ich bin die Bibel für euch. Ich bin hier die Bibel Fleisch geworden. Denke an so einen alten Film, Die Frau in Rot, oder wie hieß das? War das Die Frau in Rot? Nee, es war ein anderer. Da wurde so eine Frau aus dem Computer lebendig für so zwei Teenager. Ja, haben sie sich so selbst programmiert, wie sie auszusehen hat, wie sie zu sein hat. Und schwupps, einmal war sie da und stand vor ihnen. Also picklige Teenager und ganz, oh, ist sie da. Und jetzt konnten sie sich überall mit dieser tollen Frau zeigen. Wir haben das mit Jesus erlebt. Dieser Gott, der in diesem Buch beschrieben ist, ist lebendig geworden. Er ist rausgestiegen aus dem Buch. Der ist Mensch geworden. Der war anfassbar, fühlbar. Der ist Menschen begegnet, hat mit ihnen gesprochen, hat sie geheilt, ermutigt, befreit, hat all das getan, was hier drin steht. Und er ist immer noch da. So wie sein Wort immer noch da ist. Jesus sagt, die ganze Welt wird irgendwann aufhören zu existieren. Alles wird beendet sein irgendwann. Diese Welt ist eine Welt, die zum Tode verurteilt ist. Aber keins meiner Worte wird jemals beendet oder verloren gehen. Die bleiben im Bestand, auch wenn die Erde nicht mehr um die Sonne kreist, wird das Wort immer noch Bestand und Vollmacht haben. Wie gut ist das? Es gibt sowas wie eine unendliche Predigt, die wir sehen können im Universum. Das Universum selbst verkündet die Herrlichkeit Gottes. In den vom Heiligen Geist inspirierten Schriften Davids steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie viele hochkarätige Wissenschaftler, insbesondere aus der Kategorie, die sich eben mit Planeten und Sternen und diesen Dingen beschäftigen, wie viele davon sich bekehren zu Jesus Christus in ihrem Dienst. Wie viele Astronauten sich bekehrt haben, als sie um die Erde geflogen sind und verstanden haben, wie gewaltig das alles ist und wie unmöglich dieser Zufall sein kann, den ja doch immer noch einige voraussetzen, siehe Evolutionstheorie. Halte einen Moment inne und bedenke die grenzenlose Ausdehnung dieses Universums. Dann wirst du die unendliche Herrlichkeit Gottes erahnen, um es mit Davids Worten auszudrücken. Das ganze Universum kündet davon. Gottes Schöpfung ist nicht auf die Erde begrenzt, auch wenn wir da hauptsächlich leben und denken. Sie umfasst auch das ganze uns bekannte Universum. Gott setzte die Sterne mit seinen Fingern an ihren Platz, steht im Psalm 8. Für die meisten von uns ist es schwierig, sich die Weite des Universums vorzustellen. Neben der Sonne ist der nächste Stern 4,3 Milliarden Lichtjahre entfernt. Damit es nicht nur eine bloße Ziffer bleibt, wollen wir sie verdeutlichen. Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde, nicht pro Minute. 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das sind 1.080.000.000 Kilometern pro Stunde. Was für ein schnelles Auto, ha? Ha, Bernd, das wäre was für uns. Ja, für Motorrad wiederum zu schnell dann, ne? Mit unseren Flugzeugen fliegen wir ungefähr 800 Kilometer pro Stunde. Der Mond zieht seine Bahn in einer Entfernung von etwa 385.000 Kilometer um die Erde. Würden wir mit dem Flugzeug zum Mond reisen, bräuchten wir für diese Distanz 19 Tage. Das Licht legt diese Distanz in 1,3 Sekunden zurück. Die Sonne ist 150 Millionen Kilometer entfernt. Mit einem Düsenflugzeug bräuchten wir 21 Jahre, wenn wir nonstop fliegen würden. Wo warst du vor 21 Jahren? Denk mal zurück. 21 Jahre, das war so die Zeit von Band Aid, wo alle Bands der Welt zusammengesungen haben für die Hungernden in Afrika. Nee, das war 85, das ist sogar erst 20 Jahre her. Ja, da war ich vor 20 Jahren und saß ich zu Hause als Teenager mit 17, 18 Jahren vor meinem Fernseher und guckte dann gerade Queen, wie sie gesungen haben, We Are The Champions. Ja, ist heute gar nicht mehr alle jeder am Leben, ne, der damals mitgesungen hat. Sind alle schon ein bisschen älter geworden. So lange bräuchte also so ein Flugzeug. Stell dir vor, du müsstest so lange fliegen. Ich hätte von damals bis heute in diesem Flugzeug gesessen. Wäre jetzt gerade mal eine Sonne angekommen. Oh, wow, toll, klasse Ziel. Und wer lieber mit dem Auto fährt, das dauert dann noch ein bisschen länger. Ne? Dazu wärst du nämlich 200 Jahre unterwegs, ohne Tank und Ruhepause. Licht benötigt hierzu nur 8 Minuten und 20 Sekunden von hier bis zur Sonne. Verlassen wir nun die Sonne und gehen zum nächsten Stern. Wir wissen, er ist 4,3 Lichtjahre von der Erde entfernt. Würden wir ein maßstabgetreues Modell von Erde, der Sonne und dem nächsten Stern bauen, dann sähe das folgendermaßen aus. Reduzieren wir die Erde auf die Größe eines Pfefferkorns. Könnt ihr das sehen? Ich habe eins in der Hand. Ein Pfefferkorn. Ganz klein. Kaum zu sehen. Ein Pfefferkorn. Ich kann es nicht mal so hinlegen, dass ihr es alle sehen könnt. Ich kann es mal hier drauflegen. Ein Pfefferkorn. Schwarz auf schwarz sieht auch nichts aus. Ne? Pass auf, ich lege das jetzt auf ein weißes Blatt Papier und dann kann man es so ein bisschen sehen. Das ist ein Pfefferkorn. Ja. Und dann hätte die Sonne einen Durchmesser von 20 Zentimetern. Das sind ungefähr, ein bisschen, ungefähr 20 Zentimeter. Okay? Pfefferkorn Erde, Sonne, Fußball. Und die Entfernung der Erde zur Sonne wäre ungefähr 24 Meter weit. Jürgen, geh doch mal 24 große Schritte in irgendeine Richtung. Das wird fast nicht hier reichen. Ne? Vielleicht so ans Ende, so an den Ausgang könnte so hinkommen, so ungefähr 24 Meter weit. Josef, die Viertel der Länge eines Fußballfeldes. Vergiss nicht, ein Flugzeug benötigt 21 Jahre, da ist er, genau, der seht ihr. Ein Flugzeug benötigt 21 Jahre, um diese Entfernung von der Erde zur Sonne zurückzulegen. Ein Auto 200 Jahre für diese Entfernung. Ist nicht so weit, ne? Denkt man. Wenn so das Verhältnis zwischen Erde und Sonne aussehe, wie weit wäre dann der nächste Stern von unserer Pfefferkornwelt entfernt? Vielleicht 1000 oder 2000 Meter? Oder 5 Kilometer oder 10 Kilometer? Weit gefehlt. Der nächste Stern wäre von der Erde 6400 Kilometer entfernt. Das ist die Sonne, 24 Meter. Und weitere 6400 Kilometer ist der nächste Stern entfernt von uns. Befände sich also die Pfefferkornwelt in Frankfurt, wäre der nächste Stern unseres Modells etwa in Addis Abeba oder in Äthiopien. So, nur um das jetzt mal so vorzustellen, ja, wie weit von der Pfefferkornwelt entfernt, ja. Um diesen nächsten Stern mit dem Flugzeug zu erreichen, ich danke dir, Jürgen. Um diesen nächsten Stern mit dem Flugzeug zu erreichen, würden wir ohne Aufenthalt etwa 51 Milliarden Jahre brauchen, um den nächsten Stern zu sehen. Ich liebe Enterprise und so, diese Science-Fiction-Serie, da geht das ja alles so leicht, ne? Hyperwarp und sowas, dann bist du ruckzuck dann irgendwo in einer anderen Galaxis, aber die Realität sieht so aus. 51 Milliarden Jahre, das wäre eine lange Soap. Wow, da ist Lindenstraße nichts gegen, oder? Das hättest du über viel längere Distanz. Licht dagegen, Licht braucht statt 51 Milliarden Jahre nur 4,3 Jahre. Wow. Gehen wir noch weiter. Die Sterne, die wir in der Nacht mit dem bloßen Auge sehen, sind 100 oder 1000, einige sogar 4000 Lichtjahre entfernt. Ich möchte gar nicht ausrechnen, wie lange wir da mit dem Flugzeug oder mit dem Auto unterwegs wären. Aber denken wir noch mal kurz darüber nach. Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern in der Sekunde und benötigt dennoch 4.000 Jahre, um die Erde zu erreichen. Das bedeutet, so weit ist der weitest entfernteste Stern, den wir sehen, entfernt. 4.000 Jahre Licht. Das bedeutet, dieses Licht, was wir heute sehen, war schon unterwegs, bevor Mose das Rote Meer teilte. Es ist möglich, dass einige dieser Planeten gar nicht mehr existieren, dieser Sterne. Wir sehen zwar das Licht noch, aber sind gar nicht mehr da. Die waren schon da, wo Mose über das Rote Meer getigert ist. Dann legt es über 1 Milliarde Kilometer zurück, ohne sich zu verlangsamen oder anzuhalten. Und nun erreicht es gerade die Erde. Das sind nur die Sterne in unserer Galaxie. Eine Galaxie ist eine große Ansammlung von meistens mehreren Milliarden von Sternen. Unsere Galaxie heißt Milchstraße. Gehen wir noch weiter. Unsere Galaxie am nächsten ist die Andromeda-Galaxie. Sie ist ungefähr 2,31 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Stell dir vor, 2 Millionen Jahre braucht es Licht, um hierher zu kommen. Sind wir schon am Ende unserer Vorstellungskraft? Ich bin es bestimmt. Wissenschaftler schätzen, dass es mehrere Milliarden Galaxien gibt, von denen jeder Einzelne aus mehreren Milliarden Sternen besteht. Galaxien haben die Tendenz, in Gruppen aufzutreten. Die Andromeda-Galaxie und unsere Milchstraße sind Teil einer solchen Gruppe von mindestens 30 Galaxien. Andere Gruppen enthalten vielleicht Tausende von Galaxien. Das Guinness Buch der Rekorde berichtet, dass im Juni 1994 eine neue Galaxiengruppe in Form eines Kokons entdeckt wurde. Die Ausdehnung dieser Galaxien zusammen wird auf 650 Millionen Lichtjahre geschätzt. Stell dir vor, wie lange ein Flugzeug dafür brauchen würde. In diesem Guinness-Buch wurde auch festgehalten, dass das am weitest entfernteste Objekt, das bisher von einem Menschen gesichtet wurde, mehr als 13,2 Milliarden Lichtjahre entfernt zu sein scheint. Lass uns ehrlich sein, unser begrenzter Verstand hat sich längst ausgeklinkt bei diesen Zahlen. Wir können uns diese Entfernung nicht einmal mehr vorstellen. Das Ende der Galaxiengruppe können wir nicht erfassen, geschweige denn das Ende des Universums. Und Gott kann das alles in einer Hand transportieren. Ich möchte über die Herrlichkeit reden. Die Herrlichkeit des Gottes, dem wir dienen. Das ist eben nicht der Kumpelgott, der dafür da ist, um mir meine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern das ist der heilige Gott, der alles, was wir jemals sehen werden, geschaffen hat und immer noch in seiner Hand hält. Es ist nicht der Gott, der mit dem Teufel im Wettstreit liegt, weil beide etwa gleich stark wären. Das Bild haben wir manchmal vor Augen. Der Teufel ist ein Wurm. Er hat nichts von dem, was Gott hat. Er ist ein Geschöpf, genau wie du und ich auch, geschaffen von Gott. Sicher ein mächtiges und herrliches Geschöpf. Aber wer ist er im Vergleich zu diesem Gott, der alles in seiner Hand hält? Der Teufel kriegt ja die Erde nicht mehr ganz unter seine Kontrolle, sonst wären wir ja nicht hier. Der Psalm 147 beschreibt, er, Gott, zählt die Sterne, die Zahl der Sterne. Er nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Die Schlachterübersetzung. Er kann nicht nur Milliarden über Milliarden von Sternen zählen, sondern er kennt den Namen jedes Einzelnen. Kein Wunder, dass der Psalmschreiber ruft, sein Verstand ist unermesslich. Salomo sagte, er sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen. Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Kannst du jetzt zumindest ein bisschen erahnen, wovon ich rede, wenn ich sage, Gott ist herrlich, mächtig, gewaltig, unglaublich eigentlich. Mein Glauben reicht nicht, um ihn ganz zu erfassen. Reicht nicht. Wir hatten mal in einem Hauskreis von einer ganzen langen Weile mal gesammelt, so in Männer- und Frauengruppe getrennt, was wir denn unter Gottesfurcht verstehen. Schon bestimmt ein oder anderthalb Jahre her. Und die Sammlung all dessen, was da gesagt wurde, war, was gehört dazu, was zeichnet Gottesfurcht aus? Standhaft bleiben in Verfolgung, Glauben und Handeln im Glauben, Gehorsam, bußbereites Herz, evangelistischer Lebensstil, Veränderungsbereitschaft. Das haben die Männer zusammengetragen. Jetzt die Frauen. Gott achten und ehren, Dinge, die er nicht möchte, lassen, Gehorsam, viel Zeit mit Gott, Gemeinschaft. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich lebe in Abhängigkeit. Todesstrafe im Alten Testament. Das Gottesbild ist wichtig. Gott ist heilig. Ich finde, jede einzelne dieser Definitionen trifft zu. Die Herrlichkeit Gottes. Wir können nicht über Gottesfurcht sprechen, ohne vorher über Herrlichkeit zu sprechen. Das geht nicht. Ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe. Sonst verliert das alles viel an Bedeutung und an Kraft. Gottes Herrlichkeit drückt sich im Neuen Testament immer durch folgende Dinge aus. Durch Heilung. Durch Zeichen und Wunder. Durch Befreiung von Menschen. Durch Erlösung. Menschen finden in ihre Berufung hinein. Das ist, was du immer wieder siehst im Neuen Testament, wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt. Es geht um dich, ja. Gott ist Mensch geworden für dich, für sie, für mich. Wie gut, wie gut. Eine kurze Beschreibung der Herrlichkeit der ersten Christen lesen wir in Apostelgeschichte 5, Verse 12 bis 16. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen. Und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Ist das die Herrlichkeit, nach der wir uns ausstrecken und die wir erleben wollen? Wer das möchte, kann gerne Ja sagen oder Amen oder Natal, logisch oder was auch immer. Also ich möchte diese Herrlichkeit erleben. Ich gehöre nicht zu den Undankbaren, die sagen, ach, wir sind alle noch so weit weg davon. Das ist nicht wahr. Wir sind schon relativ weit im Landesdurchschnitt. Wo tatsächlich zu erleben? Ist die Batterie alle?
Bitte ab sofort eine zweite Batterie immer hier unten liegen lassen, ja? Eine vollgeladene Akku. Ja, genau, einfach hier eine Postchen rein. Müsste aber liegen. Ach komm.
Eine Batterie liegen, ja? Gut. Super, Andi. Okay, ich lege das mal hier hin, dass es nicht vergessen wird zu laden. So, für die Kassettenhörer, das war eine kurze batteriebedingte Pause. Ich bin aber wieder da. Wo waren wir? Genau. Wir waren dabei, haben wir dieses Niveau schon oder wie weit sind wir entfernt davon und dass wir uns darauf zubewegen sollten. Stell dir vor, du kommst in dein Dorf. Hildegard. Ohren war das, oder? Bist das Ohren? Kirberg. Du kommst nach Kirberg rein. So, und anstatt, dass du jetzt da wie üblich einfach da reingefahren wirst, zwingen die deinen Wagen, dass er anhält, dein Mann und du, ihr müsst aussteigen. So dass ihr wenigstens an den Hunderten von Leuten vorbeilauft, wenigstens der Schatten vielleicht den einen oder anderen berührt, oder wenigstens der Schatten eures Autos, wenn sie euch schon nicht aufhalten können, doch wenigstens jemanden berührt. Die legen sich alle schon so geschickt hin, dass sie wissen, der Schatten kommt und die Uhrzeit, die kommen so um 14 Uhr aus dem Gottesdienst, das machen wir so und so. Stell dir das vor, in Deutschland, in 2005, passiert das. In Albach, in all den Waldbrunner Orten, in all den Orten rund um Dietz, in all den Limburger Nebenorten wie Dietkirchen oder Linder oder Lindholzhausen oder Eschow oder keine Ahnung, wo du her bist. Überall, in ganz Weilburger Raum, die ganze Ortschaften um Allendorf, Mehrenberg, Mengerskirchen, um den Runkler Raum, überall dort geschieht es. Überall dort. Die Presse berichtet darüber. Jeden Sonntag, jeden Montag steht es wieder neu drin. Diesmal waren es schon 100.000, die da lagen. Im ganzen Landkreis verteilt. Überall pilgern sie ran, vom Ausland, überall. Früher gingen sie zur Mutter Mira, jetzt kommen sie zum Christuszentrum. Verstehst du, was ich meine? Das ist biblisches Niveau. Amen, Schwester, danke. Das wollen wir sehen. Und ich glaube, wir werden davon viel mehr sehen, als wir jetzt denken. Ich behaupte nicht, dass wir alles hundertprozentig immer, aber wir werden viel mehr davon sehen, als wir jetzt denken, weil wir in die Richtung gehen. Und der Einzige, der uns aufhalten kann von dieser Richtung, der sind wir selbst. Dein Schatten wird kostbar sein und deine Handauflegung wird begehrt sein. Das glaube ich. Da lag Erweckung in der Luft, ihr Lieben. Das war zu greifen. Die Leute, die Gottesdienste waren proppevoll. Die beschreiben das so, die Leute hatten Ehrfurcht vor den Christen, weil die wussten, die leben anders, die leben heilig. Das sind nicht irgendwie, Leute, die so ein bisschen christlich tun und so ein bisschen Hokuspokus machen, aber eigentlich genauso sündhaft leben wie die anderen. Die wussten, das sind Christen, die packen Internetpornografie nicht an. Das wissen die. Die wissen, das sind Christen, die geben eine ehrliche Steuererklärung ab. Diese Christen, die machen keine Schwarzarbeiten, die bezahlen auch keine, brauchen wir uns gar nicht bewerben. Das wissen die. Da ist Ehrfurcht vor dem Leben der Christen. Die erzählen keinen schmutzigen Witz in deiner Gegenwart, weil sie wissen, wie du darauf reagierst und dass du das nicht zulässt. Dass du nicht mitlachst, sondern dass du klar und ehrlich reflektierst, was da passiert und die Leute bloßstellst und ihnen sagst, guck mal, was du da machst, ist nicht richtig. Das ist hier passiert. Aber sie achteten sie, sie schätzten sie wert. Sie trauten sich nicht in ihre Nähe, aber sie schätzten sie wert. Und doch bekehrten sich täglich welche und Scharen kamen hinzu. Wow. Mehr Herr. Mehr davon. Wir brauchen das so sehr. Doch wisst ihr, es gab mitten in der herrlichen Zeit der ersten Gemeinde in Jerusalem auch eine andere Seite. Und die ist genauso wichtig wie die erste. Wir lesen Apostelgeschichte 5, nur kurz nach dem, was wir eben gelesen hatten. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Keine Totenauferstehung. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Geld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Ihr Lieben, das Reich Gottes ist und war niemals eine Demokratie. Es war von Beginn an eine Hierarchie, eine Monarchie, wo Gott selbst, der König aller Könige, regiert. Wo Gott selbst die Leiter einsetzt, die ihm gefallen im Leib Christi und seiner Gemeinde. Wo er diesen Leitern aufträgt, Älteste zu berufen, die als Ratgeber fungieren. Er delegierte seine Autorität an Männer und Frauen seiner Wahl. Und diese anzulügen und somit Gottes Autorität mit Füßen zu treten, bedeutete, den Heiligen Geist, Gott selbst, zu belügen. Die hätten das Geld ja nicht geben müssen, war ja keine Notwendigkeit. Nur vorher, in den Versen vorher, steht schon, dass es einige gemacht haben. Die haben was verkauft, und es wurde dann in die Gemeinde gegeben, wurde dann denen mitgeteilt, die es braucht und so weiter. Und die wollten da einfach mithalten, wollten auch ihren Namen auf der Spendenliste sehen, aber sagten eben nicht, dass sie nur einen Teil geben. Sondern wir haben extra für euch das Stück verkauft und haben euch das ganze Geld auch gegeben. Das war nur eine kleine Lüge, nicht? Man freut sich über jede Spende, die reinkommt, freue ich mich auch. Aber was passiert da? Da war eine Lüge drin, da war Unheiligkeit, kam rein in dieses hohe Niveau von Christentum, was dort herrschte. In diese heilige Atmosphäre, die dort normal war und der letztendlich alles andere zu verdanken war. Weil wenn die nicht da gewesen wäre, da hätte der Schatten auch nichts genutzt. Wäre der Schatten geblieben, aber kein heilender Schatten geworden. Wir lesen das an vielen alten testamentlichen Stellen schon. Wie zum Beispiel Moses oder Davids Umgang mit Saul. Die Leute zu achten, die Gott gesetzt hat. Das ist etwas, was für uns Deutsche ganz schwierig ist. Ich habe jetzt die unangenehme Aufgabe, das auch als Pastor hier zu verkünden. Das ist besser als verkünden andere. Aber es ist ganz schwierig. Ich war in vielen Ländern der Welt und habe erlebt, wie dort geistliche Leiter geehrt wurden. Aber in Deutschland werden sie verachtet. Wenn in Deutschland irgendwo ein Pfarrer oder ein Priester oder ein Bischof oder irgendwas hieß, die werden in der Regel nur kritisiert, für dumm gehalten oder bekommen irgendwie den schwarzen Peter zugesteckt. Nicht nur die geistliche Leiterschaft, auch andere Leiterschaft. Die Politiker, die in Leiterschaft stehen, ganz egal, welcher Partei sie angehören. Behandeln wir sie als die nach Römer 13, die Gott eingesetzt hat? Oder sagen wir im Moment, den habe ich nicht gewählt? Oder was will der? Der hat so viele Schwächen und all das und der macht so viele Fehler. Wie gehen wir mit Leiterschaft um? Ein eigenes Thema. Gehört für mich aber ganz, ganz ins Kern von Gottesfurcht hinein. In unserer demokratisch und humanistisch geprägten Gesellschaft haben auch die Christen begonnen, deren Prinzipien mit in die Gemeinde hineinzunehmen. Ich sage nur Pluralismus, die Mehrheit entscheidet. Nicht die Mehrheit entscheidet. Das ist nicht Gottes Prinzip. Gott setzt Leiterschaft ein. Und diese Lüge kostete tatsächlich 2 Menschen das Leben. Die Heiligkeit Gottes war so groß und so manifest vorhanden in dieser Urgemeinde in Jerusalem, dass solche Sünden, wo wir heute wahrscheinlich, wenn wir jetzt in die Herzen gucken würden, vielleicht hier 50 von hätten, ja, oder vielleicht jeder von uns mehrere. Wir wären alle schon längst tot gewesen in Jerusalem, in dieser Dimension von Kraft Gottes. Und das ist die andere Seite, die ich beleuchten möchte. Die eine Seite ist die Herrlichkeit, die freigesetzt wird. Die andere Seite ist aber, wenn ich in so einer herrlichen Gemeinde wäre, würde ich noch leben? Ja, was predigst du für einen Gott, Pastor? Den kenne ich gar nicht. Gott ist doch Liebe. Und überhaupt und so. Gott ist doch gut und er hilft mir doch immer und so. Ja, ich rede aber davon, dass wir noch nicht im vollkommenen Willen Gottes sind, auch als Gemeinde noch nicht. Wir sind auf dem Weg. Und ich weiß nicht, wie weit wir auf dem Weg kommen hier in unserer Lebzeit. Aber ich glaube, dass es unsere Verpflichtung ist, diesen Weg so konsequent und so weit zu gehen, wie wir das hier können. Wie Gott uns hier Kraft, Weisheit, Erkenntnis und Unterstützung gibt. Und ich glaube, wir gehen nicht konsequent so weit bisher, wie wir ihn gehen können. Ich weiß auch, da ist ein Unterschied. Es sind Leute, die schon sehr, sehr weit in der Gottesfurcht drin sind und es sehr, sehr viel leben. Und andere, die scheinen davon überhaupt noch keine Ahnung zu haben. Was kein Vorwurf ist. Je nachdem, wie lange du gläubig bist, ist es auch ein Thema, wo man nicht sofort darüber informiert wird, ja? Wo man nicht sofort hineinwächst. Wenn die Herrlichkeit Gottes der Gemeinde Jesu Christi weiter zunimmt, kann es sein, dass du, wenn du jemanden fragst, hey, wie war der letzte Sonntagsgottesdienst? Dass du folgende Antwort bekommst. Oh, es war großartig. Die Herrlichkeit Gottes war so stark, dass 10 Verkrüppelte geheilt wurden. Bei 30 tauben Menschen wurden die Ohren aufgetan. Und 7 Personen wurden von verschiedenen Krebserkrankungen geheilt. Und Bruder Großmaul und Schwester Streit wurden getötet. Das wäre doch mal ein Gottesdienstbericht, oder? Im 1. Korintherbrief 11, wenn wir das Abendmahl feiern, lesen wir das ja oft, steht, wer also unwürdig, das Brot, ich geht hier um das Abendmahl, und das Mahl des Herrn, dieses heilige Mahl, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst, trinkt sich selbst gericht. Wenn er den Leib des Herrn, das ist die Gemeinde, nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Stell dir vor, den Abendmahlsfeiern damals gingen regelmäßig Beerdigungen nach. Glaubst du, dass du dir sehr wohl überlegt hast, ob du da hingegangen bist? Wenn du mit deiner Sünde nicht brechen wolltest? Viele sind entschlafen. Das ist direkt der Zusammenhang mit dem Abendmahl. Die sind gestorben, weil sie das genommen haben als religiöses Ritual, aber nicht wirklich geachtet haben, was hier passiert. Vielleicht keine Mitglieder waren der Gemeinde, sich nicht verbindlich machten, leben wollten, wie sie es wollten, nicht verstanden hatten, was es eigentlich heißt. Mein Leben ist Christus. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre ihm. Und alles, was ich glaube zu besitzen, ist sein Eigentum und ich verwalte es. Oh, mir geht's gut dabei, an dir geht's gut dabei. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, wie ist unsere innere Einstellung? Wie gehe ich mit Sünde in meinem Leben um? Lasse ich sie zu? Lasse ich mich überschatten davon oder nehme ich den Kampf wieder auf? Das ist auch Heiligung und das ist Konsequenz. Und ganz ehrlich gesagt, ich bete nicht dafür, dass wir das nicht mehr erleben. Ich hoffe, wir werden das einmal erleben. Weil wenn wir das nicht erleben dürfen, dann werden wir auch die positiven Elemente nicht erleben. Ich möchte, dass wir als Gemeinde weitergehen auf diesem Weg und dass wir mehr und mehr der Dinge erleben, die Gott an Herrlichkeit tun wird. Klar ist, wenn Leute dann Abstand nehmen, das wird es immer, das gibt es immer. Wenn Christus klar verkündigt wird, wird immer polarisiert. Leute werden sich davon zurückziehen, weil sie sagen, oh, das ist mir zu religiös oder zu radikal oder was. Und andere werden sagen, ja genau, das ist Wahrheit. Es ist unbequem, ja, es ist unbequem. Die Lehre ist hart, ja, sie ist hart. Aber wisst ihr, die Lehre kommt ja nicht von irgendeinem Pastor oder irgendeinem Bischof oder irgendeiner Kirche. Sondern die Lehre kommt aus dem Wort Gottes selbst. Und sie ist, du kannst sie nicht anders auslegen. Sie ist deutlich, sie ist klar. Es ist keine Auslegungsfrage. Gottes Furcht ist ein Kernelement der Schrift, vom Alten bis zum Neuen Testament bis zu unserer Zeit. Und Gemeinden, die das verstehen, wachsen. Gemeinden, die das verstehen, wachsen nicht nur zahlenmäßig, sondern wachsen autoritätsmäßig. Sie wachsen kräftemäßig. Ich habe neulich jemandem gesagt, wenn wir als Christen uns schon nicht unseren geistlichen Leitern unterordnen, wer will sich uns denn unterordnen? Wenn jemand Schwierigkeiten hat, sich seinem Hauskreisleiter zu unterordnen, wie will der denn irgendwann erwarten, dass sich ihm Leute unterordnen, wenn er einen Dienst von Gott bekommt? Das wird doch Chaos. Saat und Ernte funktioniert immer. Leider auch andersrum. Wenn wir den Zustand erreichen wollen, wo kranke Menschen auf die Straßen getragen werden, damit sie durch die Berührung unseres Schattens allein schon geheilt werden, dann sollten wir es uns nicht leisten, nicht zu 100% in der Furcht des Herrn zu leben. Und je mehr seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit in unserer Mitte zunimmt, desto mehr wird auch seine unmittelbare Korrektur Auswirkungen haben. Ich habe neulich jemandem gesagt, dass Gott auch hier schon richtet, wenn du ungehorsam bist gegenüber gewissen Dingen, wie das Wort sagt. Und dann sagte mir diese Person, kannst du sowas predigen? Gericht, trost mich ja richtig. Ich sage dir die Wahrheit, ich bin dein Pastor. Ich muss es dir sagen, weil sonst sagt es dir wahrscheinlich keiner. Es ist unbequem. Niemand mag sowas gerne sagen, aber wenn ich als Pastor mich nicht mehr traue, die Wahrheit zu sagen, dann habe ich diesen Titel nicht mehr verdient. Seine Heiligkeit wird zunehmen, seine Herrlichkeit wird zunehmen. Preis sei Gott dafür. Und es werden Menschen davon angezogen werden. Die merken, hier ist das, was ich eigentlich mein ganzes Leben gesucht habe. Wir wissen doch, dass da in uns ein unsichtbarer Draht ist, der mit Gott in Verbindung steht eigentlich, der auch gezogen wird und wo ich spüre, ah, ich suche was. Die einen gehen in New Age gucken, die anderen zur Mutter Mira, die anderen kommen irgendwo in Bruno Gröning Freundeskreis oder in irgendeine Sekte oder in irgendeine Religion rein. Und dann bleibt dieses flaue Gefühl. Ich war auch verschiedenortlich unterwegs. Okkultismus, mehr so die Richtung. Pendeln, ja, Astrologie, diese Sachen. Und das ist toll, du hast schon Dinge erlebt, ja, Totenbefragung und sowas. Wow, Medium, ja, diese Sachen, Wahrsagerei. Da ist ja auch was dahinter. Das ist ja nicht alles nur Hokuspokus. Das sind Dinge, die funktionieren, ja. Wenn auch eine Kraft dahinter steht, die nicht Gott ist. Hinter all diesen Dingen, auch hinter den Heilungen, die da im Satanismus und so vorkommen. Es ist nicht Gott, der heilt. Es ist der Teufel, der Dinge kopiert, der auch eine gewisse Möglichkeit hat, Dinge zu kopieren, wenn sie auch nicht lange andauern. Aber bei all diesen Dingen, wo ich mich hineingewagt habe und wo ich teils schon froh war, dass ich überhaupt was gefunden habe, blieb dieses Gefühl in meinem Herzen, das ist es noch nicht. Das ist nicht das Ganze, das ist nicht das, was ich eigentlich suche. Es ist zwar schon besser, als nichts zu haben, ja, so in der Einstellung war ich, aber es ist nicht mein Ziel. Und erst, wo ich mit 20 Jahren Christus getroffen habe und ihm mein Leben hingegeben habe, ganz einfach so, sehr naiv, viel gefragt vorher. Und da auf einmal hat es Klingelingeling gemacht. Das ist genau das, was ich 20 Jahre lang nicht hatte. Das ist das, wonach ich eigentlich gesucht habe. Ich war 20, Mami war doppelt so alt. Ich weiß nicht, wie alt du warst oder wie alt du heute bist oder sie heute sind. Aber diese Suche ist die wichtigste ihres Lebens. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts, was so important, so wichtig wäre, wie diese Entscheidung für sich zu treffen und herauszufinden, wer Gott für sie wirklich ist. Gott ist zuerst unser König. Er ist nicht zuerst unser Kumpel, unser Freund, unser Bruder. Obwohl er auch das ist. Aber viele Christen haben übersehen, dass es Zeiten gibt, wo ihr Gott, ihr König ist. Ihr General, ihr Oberbefehlshaber. Es gibt Zeiten, da sitze ich bei meinem Papa auf dem Schoß. Und wenn mein kleiner Raphael ist leider nicht da, der hat Durchfall gehabt die Nacht, erbrochen die Nacht. Wenn er zu mir kommt, dann kommt er auf meinen Schoß und sitzt dann und kuscheln und schmusen wir zusammen. Er ist 3 Jahre alt. Auch meine Tochter genauso. Das sind die Zeiten, die sind ganz wichtig. Das ist der Vater. Aber es gibt auch Zeiten, da steht er vor mir. Und da rede ich sehr deutlich und klar mit ihm und gebe ihm eine Anweisung oder ich rüge ihn oder ich sage ihm, er hat da einen Fehler gemacht. Schimpf ihn, was auch immer ansteht. Und in diesem Moment weiß er, in diesem Moment ist es mein Vater, nicht mein Papa. Und manchmal gebe ich klare Anweisungen, sage ich, möchte, dass das und das und das passiert. Und dann bin ich einfach der, der ihm das sagt, seine Erziehung, seine Autoritätsperson. Das heißt nicht, ich bin nicht auch sein Papa. Auch in der Gemeinde, es gibt manchmal Bereiche, da muss ich klare Anordnungen treffen. Ich sage, ich möchte, dass es so und so und so gemacht wird. Und das ist dann nicht der liebe Bernd, auch der immer ein gutes Wort hat, sondern manchmal geht es einfach darum, es muss etwas erledigt werden. Okay? Und dann bin ich einfach mal der Vorgesetzte. Gott ist all das, aber nicht alles zur gleichen Zeit. Wir müssen herausfinden, die Amerikaner haben diesen schönen Brauch, dass die ihren Vater manchmal mit Sir anreden. Das drückt nichts anderes aus, als in dem Moment verstehe ich, dass du der bist, der mir was zu sagen hat. Manchmal ist es der Daddy, manchmal, ja, Sir, ich habe verstanden, ich mache das so. Es ist eine Respektaussage. Schade, dass wir sowas in Deutschland nicht haben. Ich finde das sehr gut. Sehr gut, dadurch auszudrücken, schon von klein auf auszudrücken, dass ich Autorität ehre. Ja, und dass ich weiß, wann dieser Punkt auch da ist. Dass ich einfach gehorsam sein muss meinem Vater. Ganz egal, ob mir die Entscheidung gefällt oder nicht. Er gibt uns den Rat, uns selbst zu richten, uns zu demütigen und ihn um Vergebung zu bitten. Das ist sein wichtigster Tipp für jeden Menschen, der ihn noch nicht kennt. Er sagt, wenn du dich richtest, brauche ich es nicht mehr tun, weil mein Gericht wird furchtbar sein. Und es kann hier auf der Erde schon beginnen, für die Kinder Gottes zumindest, die ungehorsam sind und Dinge tun. Da gibt es tatsächlich auch Gerichtshandlungen, zum Beispiel für Unvergebenheit oder für Ungehorsam. Da geht Gott hier auf Erden schon gegen uns vor, das habe ich herausgefunden. Denn wer sich selbst richtet, wird nicht mehr von ihm gerichtet. Und selbst richtigen hat nichts mit billiger Gnade zu tun, sondern mit einem aktiven Zerbruch. Wenn ich mich selbst richte, dann ist es ein Prozess, den muss von außen gar nicht jeder sehen. Aber der passiert in meinem Innern. Weil ich demütige mich vor Gott. Ich sage, Gott, ich habe nichts verstanden. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt hier richtig mit umgehe. Habe ich im letzten Jahr selbst ein paar Mal machen müssen. Ich bin hier überfordert. Ich weiß nicht recht, was ich hier tun soll. Und dann hat er angefangen, in meinem Herzen einfach was zu verändern. Und Zerbruch geschenkt. Manche Vision, manches Ziel ist vielleicht vom Herrn. Doch wir haben es zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. Und den Visionsgeber darüber vergessen oder vernachlässigt. Das ist tragisch. Weil dann verliert die Vision ihr Ziel. Das Ziel, deinen Kindern das beste Studium zu ermöglichen, indem du durch Überstunden die Gelder hart erarbeitest, macht keinen Sinn mehr, wenn diese sich durch Drogen umgebracht haben, weil du nie da warst. Das Ziel deiner Frau und Familie, ein schönes, komfortables Haus zu bauen, wo alles stimmt, wo du jahrelang selbst baust und rackerst, dass es passiert, Überstunden machst, macht keinen Sinn mehr, wenn deine Frau dich verlassen hat, weil du nie daheim warst. Das Ziel, Großes für Gott zu tun, verliert dann seinen Wert, wenn du vor lauter Dienst für den Herrn vergessen hast, wie du mit ihm überhaupt Zeit verbringen kannst. Gott will dich. Gott will dich. Ich habe das im Leiterkreis geschrieben damals, wo wir die erste Aushebung machen wollten. Und gesagt, Gott will dich als Überschrift. Wir wollen dich und Gott will dich. Er will dich nicht halb, er will dich nicht drei Viertel, weil er weiß, wenn er dich halb hat, kann er dich nur halb segnen. Manchmal ist eine halbe Segnung wie ein ganzer Fluch. Ich brauche das volle Programm, die volle Portion. Ich brauche meinen Gott hundertprozentig. Und ich weiß, dass ich hier nicht stehen könnte, wenn Gott nicht hundertprozentig in meinem Herzen das Ruder hätte. Das würde nicht funktionieren. Wir kommen so schnell an unsere Grenzen, psychisch, physisch, seelisch. Und dann geht es rum, wer lenkt unser Lebensboot? Wer ist der, der uns führt? Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit und die möchte ich nutzen, indem wir hier einfach einladen, hier vorne zum Altar zu kommen. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, ein bisschen Instrumentales zu spielen. Okay, dann vielleicht eine CD einlegen. Ne? Ihr habt ja die CDs. Hört mich da jemand? Ja, Andi? Instrumentalmusik hätte ich gerne ein bisschen. Geht nicht. Oh, das ist aber schade. Dann spielt, genau, Anker spielt was, super. Weil ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, hier vorne einfach am Altar. Ihr könnt euch hier vorne hinknien, hinstellen, hinlegen, wie Platz ist. Es geht darum, dass ihr jetzt mit Gott persönlich umgeht und euch selbst hinterfragt, wie ist deine Einstellung gewesen? Was ist mit deinem Leben? Was ist mit deinem Traum? Mit deiner Vision? Ich möchte dich einladen, die Gott ganz neu zu geben, ganz egal, was es ist oder was es war. Ganz egal, ob es fast schon da ist oder ob es noch überhaupt nicht richtig zu sehen ist, gib es Gott ganz neu. Weißt du, Gott träumt davon, seine Herrlichkeit durch dich und mich, durch sie und mich auszubreiten. Werd ehrlich vor ihm. Hier hört niemand zu, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Geh vor ihm auf die Knie, vielleicht zum ersten Mal ganz bewusst, dass du sagst, okay, ich habe immer vor dir gesessen oder gestanden, aber ich will vor dir knien, weil mein Knien drückt was aus. Es drückt aus, du bist mein Herr. Es gibt Christen, die knien vor niemand anderem als vor ihrem Herrn. Und das drückt höchste Ehrfurcht aus. Ich knie auch vor keinem Menschen, aber vor Gott. Jede Zeit und immer wieder. Ich möchte ihm ausdrücken davon, du bist mein Herr, ich nehme dich ernst. Du bist nicht nur irgendeine Notlösung für mich oder irgendeine Provider-Funktion, du versorgst mich halt gut. Das ist nicht alles. Wenn wir so unsere Ehefrauen behandeln würden oder die Ehefrauen uns als Männer, das wäre verletzend. Ja, du versorgst mich ja gut, deswegen freue ich mich, dass du hier wohnst. Ja, so ähnlich gehen wir doch manchmal mit Gott um. Ein großer Präsident in Amerika hat mal gesagt, frag nicht danach, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Dieser Satz ist Gold wert, wenn wir ihn für Gottes Reich auch erkennen. Frag nicht, was kann die Gemeinde für dich tun, was kann Gott für dich tun, sondern was kannst du für Gott tun? Weil er hat schon alles getan. Das ist die Frage. Herr, wo kannst du mich gebrauchen? Wo kann ich Anteil haben an dem, was du hier tust? Unser Leben ist so kurz, ihr Lieben. Die Jahre sind so schnell vorbei. Wo waren die letzten 20 Jahre? Seit Band 8, wo ich eben gesagt habe, 85. Wo sind die letzten 20 Jahre geblieben? Meine Generation weiß es noch gut, dieses Konzert. Ich habe gestern eine DVD gesehen davon und ich war zutiefst erschrocken. Und ich dachte, ist das 20 Jahre her? Nochmal so lange und ich bin fast 60. Ja, wie kurz ist so ein Leben? Es ist zu kurz zum Spielen, sage ich euch. Es ist zu kurz zum Spielen. Gott ist ernsthaft mit uns. Lasst uns ernsthaft mit ihm sein. Gib dich ihm neu hin. Fang neu an mit ihm. Gib ihm deine Lieblingssünde hin. Gib ihm deinen Unglauben hin. Lass es hier und sag, weil du mein Gott bist. Deswegen mag ich das nie wieder tun. Ich will das nicht mehr. Ich lasse das los. Ich fange neu an. Gib ihm das, was dir am meisten bedeutet. Und bitte Gott darum, es zu heiligen und es dir wiederzugeben, wenn es nach seinem Willen ist. Und du wirst eine andere Lebensqualität erleben. Eine ganz andere Lebensqualität. Lass uns doch einfach zusammenstehen, dann ist es auch leichter, aus den Reihen rauszukommen, wenn jemand nach vorne möchte. Bitte mach den Mittelgang auf, dass jetzt hier der Weg kurz ist, nach vorne zu kommen, wir die Zeit nutzen können. Und während Anker hier einfach spielt, lass uns, die wir an unseren Plätzen bleiben, einfach im Stillen beten oder auch in neuen Zungen, wenn du in neuen Zungen sprichst, beten und Gott anbeten in der Zeit und nicht die Zuschauer spielen. Niemand braucht einen Zuschauer, wenn er hier vorne kniet und mit Gott intim wird. Niemand braucht es. Wir brauchen jetzt Menschen, die beten und die uns begleiten und die uns ermutigen, hier vorne zu sein und die Zeit mit Gott ganz bewusst zu erleben. Und Herr, das ist dein Morgen. Und es ist unser Morgen, weil du hast uns eingeladen, hier zu sein heute Morgen. Du hast uns eingeladen, in deine Gegenwart zu kommen. Herr, ich erwarte, dass du jetzt uns begegnest, so wie wir uns öffnen und vor dich kommen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche mehr von dir. Ich möchte dich anders behandeln als bisher. Ich möchte deine Herrlichkeit und deine Heiligkeit ehren. Ich möchte meine Ziele und meine Visionen abgeben, Herr, an dich. Und ich bitte dich, gib du sie mir zurück. Die, die vor dir gut sind und richtig sind. Und behalt all das andere Zeug. Herr, ich möchte den Plan, den du für mein Leben hast, möchte ich leben. Herr, ich möchte auch mit Autorität, die du gesetzt hast, anders umgehen. Da, wo ich gesagt habe, Herr, du musst mir das alles selbst sagen. Ich möchte auch vertrauen, dass du durch Männer und Frauen, die du über mich gesetzt hast, in mein Leben hineinsprichst und dass du keine Fehler machst. Herr, ich danke dir für all das. Und komm jetzt, du, komm nach vorne. Lass dich nicht zweimal bitten. Gott ruft dich. Und in deinem Herzen hast du längst einen Widerklang und ich muss das nicht wiederholen. Komm du zu ihm, lass ihn nicht warten. Ich bin nicht der, der auf dich wartet. Gott wartet auf dich. Gott wartet auf dich. Gott wartet auf sie. Vielleicht zum ersten Mal. Es ist völlig egal, was ihr Nachbar denkt und sagt und tut. Es ist ihr Tag heute, dein Tag heute. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.